Wenn wir einen Roman lesen, dann merken wir, dass die Handlung immer auf einen Höhepunkt zustrebt. Kriminalromane, Liebesromane, egal was es ist. Alle Handlungsstränge, die begonnen worden sind, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, werden verknüpft und die Spannung, die langsam aber stetig zunimmt, erfährt dann gegen Ende des Buches, nicht am Ende des Buches, gegen Ende des Buches so ein Maximum. An so einer Stelle möchte man das Buch am liebsten gar nicht mehr aus der Hand geben, oder? Man möchte es zu Ende lesen, man will wissen, wie geht es aus? Was passiert jetzt? Und wenn der Autor die Geschichte gut erzählt hat, dann ist man sich auch über den Ausgang nicht so hundertprozentig sicher. War es der eine oder war es der andere? Kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen? Was immer das Thema auch des Buches sein mag. Alles, was nach diesem Höhepunkt dann noch kommt, das ist Erklärung. Das soll Lösungswege aufzeigen, wie man dazu gekommen ist, wie sie sich getroffen, wie sie sich gefunden haben, was danach noch passierte. Es ist so ein langsames Herunterkommen, sich wieder beruhigen, den Leser sozusagen in eine Freudigkeit entlassen. Deswegen ist es eigentlich auch nicht sinnvoll, in einem Buch die letzten Seiten zuerst zu lesen, sondern da, wo der Höhepunkt ist, da müsste man lesen, um zu wissen, wie es ausgeht. Auch das Markus-Evangelium strebt seinem eigentlichen Höhepunkt zu. Alle Ereignisse, die Markus vorher aufgeschrieben hatte, ja sogar alles, was vorher im Alten Testament niedergeschrieben wurde, war dazu gedacht, zu zeigen, wer da am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Alle Ereignisse nach der Kreuzigung wären ohne diese Tat nicht möglich. Sie wären sogar sinnlos. Alles, was Markus aufgeschrieben hat, ist aber keine Fiktion, keine Erfindung, nichts Ausgedachtes oder vielleicht an die Wirklichkeit angelehnt, sondern es ist ein Tatsachenbericht. Es zeigt uns, wie Jesus für uns Menschen gelebt hat und wie Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben ist. Alles, was wir bis jetzt betrachtet haben, wäre allerdings nur eine traurige Geschichte, wenn nicht auch die letzte Handlung im Sinne Gottes des Allmächtigen verlaufen wäre. Das wäre für uns den Menschen der Super-GAU, der GAU der menschlichen Geschichte, also der größte anzunehmende Unfall, den es in der menschlichen Geschichte gab, das war der Sündenfall. Es gab bis zu dem Zeitpunkt nichts Schlimmeres. Aber der Super-GAU wäre, wenn Jesus am Kreuz gesagt hätte, so, das war die letzte Spötterei, die ich erduldet habe, ich mache nicht weiter. Das wäre für uns Menschen der wirkliche Super-GAU gewesen, weil wir keine Errettung gehabt hätten. Weil es diese Errettung, die am Kreuz gewirkt wird, nicht gäbe. Wenn Jesus nicht wirklich bis zum Tod am Kreuz durchgehalten hätte. Und diese Möglichkeit bestand immer noch. Er hätte nur sagen müssen, ich will nicht mehr. Und alles wäre für uns Menschen verloren. Jesus starb am Kreuz und zeigt somit, denn wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, das nehme ich ja jetzt nicht vorweg, wir sehen seine Liebe zu uns Menschen. Wir sehen seinen Gehorsam dem Vater gegenüber. Wir hätten durchaus Verständnis dafür gehabt, wenn Jesus das gesagt hätte. Nein, ich will nicht mehr, oder? Was hat er nicht alles erdulden müssen? Wir haben es die letzten Wochen immer betrachtet. Verspottung, Geißelung, falsche Anschuldigung, alles hat er über sich ergehen lassen und hat geschwiegen. Aber er hat den Kelch ausgetrunken. Er hat die Taufe über sich ergehen lassen, wie wir in Markus 10, 38 lesen. Er hat sie beendet. Und erst in diesem letzten Schritt, den wir heute betrachten wollen, seinem Tod am Kreuz, wurde das Erlösungswerk vollbracht. Ich möchte uns lesen aus Markus 15, die Verse 33 bis 41. Auf dem Wochenblatt steht 33 bis 39. Geschrieben worden sind bis 36, aber das sollte uns nicht aufhalten. Ich denke, wir haben alle eine Bibel zu Hause, wo wir das nachlesen können. Ich möchte uns die Verse 33 bis 41 lesen. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche, die Umstehenden, die es hörten, sprachen: siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er: wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu, unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Wir sind in dem zweiten Teil der Kreuzigungsgeschichte. Der erste Teil waren die drei Stunden von der Kreuzigung, 9 Uhr nach unserer Zeitrechnung bis 12 Uhr mittags. Der dritte Teil ist die Zeit vom Tod, 15 Uhr bis 18 Uhr, wo er vom Kreuz abgenommen wird. Wir sind jetzt also genau mittendrin zwischen 12 Uhr mittags und 3 Uhr nachmittags. Ab dieser Zeit zwischen 12 Uhr Mittag und 15 Uhr, also die 6. und 9. Stunde nach jüdischer Zeitrechnung, ist diese alles entscheidende Zeit für uns Menschen. Weil in dieser Zeit, wie gesagt, das Erlösungswerk vollbracht wurde. Der ein oder andere wird vielleicht meinen, dass doch die Auferstehung das Wichtigste sei. Und obwohl sie auch äußerst wichtig ist, ist sie doch nur Bestätigung von dem, dass der Kreuzestod Jesus des Herrn Bestand hat. Dass da nichts war, dass er nur für seine, wenn es überhaupt möglich wäre, seine eigenen Sünden gestorben wäre. Er hatte keine Sünde bis zum Schluss und natürlich darüber hinaus. Und somit haben seine letzten Worte, die wir in Johannes 19,30 lesen, es ist vollbracht, für uns auch Gültigkeit. Denn das Erlösungswerk ist in diesem Moment vollbracht. Das war nicht nur einfach eine Floskel, die Jesus da aussprach, sondern das Gericht wurde getätigt. Denn während dieser Finsternis, dieser dreistündigen Finsternis, das dürfen wir nicht vergessen, die ging von 12 bis 15 Uhr, hat Gott gerichtet. Er hat zum ersten Israel als Volk über das als Zeichen die Finsternis kam gerichtet. Er hat als zweites über Jesus, dem Erlöser, dem Christus, der in der Finsternis war, gerichtet. Aber dennoch gab es in dieser Finsternis Erkenntnis. Das alles geschah in einer mit Händen fassbaren Dunkelheit. Israel war in dieser Finsternis, lesen wir im Vers 33. Und Finsternis ist mehr als nur Dunkelheit. Wenn wir jetzt hier das Licht ausmachen, dann ist es dunkel. Aber wir können uns noch erkennen. Wir können vielleicht nicht mehr lesen, aber wir können uns noch erkennen. Wenn wir mal in einem richtig dunklen Raum sein wollen, dann müssen wir vielleicht mal ein Zimmer mitten in unserem Haus nehmen, die Türen, Fenster alle zumachen, warten, bis es draußen auch richtig dunkel ist und dann das Licht ausmachen. Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir drehen uns dreimal im Kreis und wir wissen nicht mehr, wo wir sind. Das ist Finsternis. Das ist die fast manchmal nur die fast vollständige Abwesenheit von Licht. Und von solcher einer Dunkelheit lesen wir auch im zweiten Buch Mose. Kapitel 10, die Verse 21 bis 23 möchte ich uns lesen. Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Und da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus, und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, 3 Tage lang, so dass während 3 Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Diese Finsternis, das war keine Sonnenfinsternis. Denn erstmals, die Finsternis in Israel wäre dann bei Vollmond geschehen und das ist nicht möglich. Und eine Sonnenfinsternis, wenn sie lange dauert, dauert nicht mal 15 Minuten. Hier war die Finsternis 3 Stunden, in Ägypten sogar 3 Tage lang. Das sind keine natürlichen Finsternissen, das ist eine unnatürliche Finsternis. Und was passierte in Ägypten nach dieser unnatürlichen Finsternis? Es wurde das Passahlamm eingeführt, das Passahmahl. Danach kam die 10. Plage. Indem der Herr durch Ägypten wandelte und alles Erstgeborene erschlug. Nur bei denen, die das Passahlamm zubereitet haben, wie Gott es verlangt hat, und das Blut an die Türpfosten gestrichen haben, da ist der Herr vorübergegangen. Die Israeliten blieben vor dieser Plage verschont, als Gott die Erstgeburt erschlug. Und jetzt haben wir wieder eine Finsternis, bevor das Passahlamm, das vollkommene Passahlamm, stirbt. Und in dieser Finsternis sind auch die Israeliten. Diesmal bleiben sie nicht davor verschont. Diese Finsternis war den Israeliten bewusst, denn die Propheten sprachen immer wieder von Gericht, wenn der Herr Gericht hielt, über eine Finsternis. Da ist zum Beispiel Amos 8, 9 bis 10, das möchte ich uns beispielhaft vorlesen. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht Gott der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und all eure Lieder in Klagegesang. Und ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf alle Häupter eine Glatze bringen. Man wird trauern, wie um den Eingeborenen. Und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag. Es hat sich hier teilweise erfüllt. Es kam Finsternis und für viele, die an Jesus geglaubt haben, war dieses Passahfest ein trauriges Fest, kein glückliches Fest. Auch andere Propheten wie Jesaja, Joel und Zephania sprachen über eine Finsternis und einem Gericht. Ich möchte das aus Zeitgründen nicht vorlesen, aber ihr könnt die Stellen gerne nachlesen, wenn ihr möchtet. Diese Finsternis, dieses Gericht, die jetzt über den Juden gekommen war und vielleicht sogar über das ganze Römische Reich, war ein deutliches Zeichen. Gott hält hier Gericht. Was jetzt kommt, das ist nicht schön für den, der es erleiden muss. Gott warnt in drastischer Weise, dass jetzt er die Sünde nicht weiter duldet. Er duldet sie sowieso nicht. Aber jetzt ist wieder ein Punkt erreicht, wo er handelt. Diese Sünde, diese Finsternis war nicht einfach erklärbar. Sie sollte zum Aufmerken anreizen. Sie sollten erkennen, die Menschen, dass hier ihre Taten gravierende Folgen haben. Ihre sündigen Taten kann Gott nicht einfach stehen lassen oder ignorieren. Und Gottes Gericht hat Konsequenzen für jeden Sünder. Die Menschen sollten erkennen, dass die Hölle kein Ammenmärchen ist. Jesus hat mehr über die Hölle berichtet als jeder andere und er verband sie immer mit Qualen, die nicht zeitlich begrenzt sind, die ewig dauern. Nicht 1000 Jahre im Fegefeuer, wie es die katholische Kirche lehrt, und dann wird schon irgendjemand genug gebetet haben für dich. Nein. Nach dem Tod ist Schluss für dich. Und dann hat es sich entschieden. Wenn du dich nicht entschieden hast, der Teufel hat es für dich getan. Aber wenn du dich für Gott entschieden hast, dann bist du auf der sicheren Seite. Dann brauchst du diese Qualen nicht erdulden. Diese Finsternis war ein Zeichen für das Volk Israel und alle, die dabei waren, die wie einst die Finsternis in Ägypten. Aber wie die Ägypter aus dieser Finsternis nichts gelernt haben, so haben die Israeliten auch nichts gelernt. Johannes 1,5 schreibt uns schon gleich zu Anfang des Johannesevangeliums: Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Jesus' ganzes Wirken zeugt davon, dass er der verheißene Messias ist, auf den die Juden warten. Selbst in seinen letzten Stunden hat er sich so verhalten, dass die Schrift erfüllt wurde, hat geschwiegen zu allen Beschuldigungen, zu allen Misshandlungen. Selbst als er gekreuzigt wurde, als die Nägel durch seine Hände und Füße getrieben worden sind, lesen wir nicht, dass er geschrien hat. Ich weiß nicht, wie stark diese Schmerzen sind, aber ich weiß, wann ich anfange zu schreien, und das ist ziemlich früh. Das Volk, das bei der Kreuzigung anwesend war, die Juden, die Römer, die Priester und Soldaten, stehen stellvertretend für alle, die gegen Gott rebellieren. Für uns alle, für uns alle. Denn wir haben alle gegen Gott rebelliert. Für alle, die meinen, ihr Leben wäre ohne Sünde. Oder die Sünde ist so gering, dass Gott sich da eigentlich nicht drum kümmern müsste. Das bisschen, was ich da mal falsch gemacht habe. Das ist falsch, so zu denken. Jede Sünde, und mag sie noch so gering sein, muss gesühnt werden. Jesus ist gestorben für alle, die nicht nach dem Willen Gottes gefragt haben und geschweige denn tun wollten, weil sie alle Sünder sind. Da ist nicht einer, der ohne Sünde ist. Nicht einer. Es war eine unnatürliche Finsternis. Dunkelheit zur hellsten Tageszeit, das ist mehr als ein schlimmes Naturereignis. Solche Ereignisse sind Gerichtshandlung. Und das ist auch hier passiert. Gott hat das Urteil, das er über den Sünder ausgesprochen hat, vollstreckt. Die Wendung, die wir jetzt aber erleben, ist, dass nicht der eigentliche Sünder, nämlich du und ich oder die damaligen Menschen, bestraft worden sind, sondern sein Sohn Jesus Christus. Jesus hat nicht nur die 3 Stunden Finsternis ertragen, die Verlassenheit von den Menschen, sondern noch viel mehr. Mehr, als wir uns ausmalen können. Denn nun kommt das eigentliche Ereignis, wofür Jesus in diese Welt kam. Das ist der Höhepunkt, auf den das Evangelium die ganze Schrift abzielt. Das Neue und auch das Alte Testament. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist in der Finsternis und ist auch von Gott verlassen, von Gott dem Vater. Und Jesus ruft das nicht flüsternd, er ruft es mit lauter Stimme. Und wir erinnern uns, dass die Kreuzigung eigentlich ein Erstickungstod ist. Man hat keine Luft mehr, großartig zu schreien. Aber Jesus betete wahrscheinlich den ganzen Psalm 22. Es war damals üblich, dass ein Text nicht vollständig zitiert wurde, sondern nur die ersten Zeilen. Und der Psalm 22 beginnt nun einmal mit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der Schreiber setzt volles Vertrauen zu seinem Gott, zu dem Gott seiner Väter. Und dieses Vertrauen, das wird nicht enttäuscht. Darum lobt dieser Schreiber auch, es ist David, Gott, dass er barmherzig ist. Und alle, die ihn anrufen, erhört, die wiederum Gott dafür die Ehre geben. Das ist der Psalm in Kurzfassung. Und so wie wir die Leiden Jesu die letzten Monate betrachtet haben, fällt es uns sicher nicht schwer, Jesus in der Person zu erkennen, von der der Psalm 22 handelt. Wenn wir den Psalm lesen, dann denken wir, wir lesen hier Jesus' Lebensgeschichte. Zumindest die letzten Tage. Nur, dass der Psalm ein paar hundert Jahre vor Christi geschrieben worden ist. 900 Jahre. Ja, sogar der Spott aus Vers 9. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Der er hat ja Lust an ihm. Musste Jesus über sich ergehen lassen. Auffällig ist auch, dass Jesus hier Gott nicht seinen Vater nennt, wie er es sonst tut. Vater im Himmel, zu dir bete ich, mein Vater und so weiter. Das sind seine Gebetsrufe gewesen. Aber jetzt sagt er Gott, denn Gott der Vater hat sich von seinem treuen Sohn abgewandt. Jesus war nicht nur in der Finsternis von allen Menschen verlassen, sondern eben auch von seinem Vater. Und warum? Der Vater hat sich von ihm abgewandt wegen all unserer Sünden, die jetzt auf dem Herrn lagen. Die vollkommene Gerechtigkeit ließ nicht zu, dass Sünde ungestraft bleibt oder auch nur im Geringsten toleriert wird. Für Gott den Vater war Jesus jetzt der alleinige Sünder auf der ganzen Welt. Das ist aber kein Zeichen von Lieblosigkeit, weder seinem Sohn noch weniger uns sündigen Menschen gegenüber. Wie wir es eben in diesem Lied gehört haben, wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg. Als er, der Auserwählte, starb, gab er uns neues Leben. Wissen wir, was das heißt? Das ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Zu dir, zu mir, dass er seinen Sohn hingab, um für alle Sünden zu büßen und denen das ewige Leben schenkt, die diese Gnade annehmen. Ohne Jesu Tod am Kreuz wären wir verloren und wirklich hoffnungslos verloren. Jesus starb am Kreuz nicht, weil die Juden oder Römer es wollten oder weil Satan es wollte, sondern weil er seinem Willen unter den Willen des Vaters gestellt hat, um uns so zu erkaufen von Satan. Der Teufel hatte es überhaupt nicht im Sinn gehabt, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Er hätte am Kreuz sterben können. Aber er hätte wenigstens eine menschliche Regung zeigen sollen. Nur irgendetwas, nur eine Kleinigkeit. Und dann wäre Jesus nur für seine eigenen Sünden gestorben. Aber Jesus war treu. Treu bis in den Tod. Wenn er nicht gestorben wäre, dann hätte uns der zweite Tod getroffen, von dem wir in Offenbarung 20,6 lesen. Nämlich die ewige Trennung von Gott, was der zweite Tod ist. Jesus trug unsere Sünden und William Kelly schreibt dazu, aber wenn er die Sünde trug, dann musste er auch wirklich ihr Gericht ertragen. Die Folge war, dass er von Gott verlassen wurde und Gott musste ihn preisgeben, weil er die Sünden auf sich genommen hatte. Und er nahm unsere Schulden, Sünder auf sich und er trug das Verlassensein, welches die unausweichliche Folge der Übernahme der Sünde war. Er, der keine Sünde kannte, musste ihren Lohn bis zur letzten Konsequenz kennenlernen, als er für uns zur Sünde gemacht wurde. Und diese Liebe wird von den Umstehenden nicht erkannt. Im Gegenteil, sie spotten weiter. Elia soll Jesus retten, sagen sie. Sie verballhornen den Text Eloi, Eloi, lema sabachthani. Denn in Maleachi 3, 23 bis 24 heißt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Der Gedanke an sich war also nicht verkehrt, aber der Herr sagte schon in Markus 9, 12 bis 13, er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihm mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Und wenn wir uns an 1. Markus Kapitel 1 erinnern, was steht da? Da ist von einem Mann die Rede, der aussah wie Elia. Und er war die Stimme in der Wüste, die gerufen hat. Er war die Stimme, die Jesus angekündigt hat. Er hieß zwar Johannes, aber er war der Elia. Und nebenbei, Elia war auch wirklich gekommen, leibhaftig, nämlich auf dem Berg der Verklärung. Das lesen wir in Markus 9,4. Nur waren die drei Zeugen, Petrus, Jakobus und Johannes, dazu angehalten, nichts darüber zu erzählen bis zur Auferstehung. Die Dabeistehenden, sie haben nicht damit gerechnet, dass Elia kommt. Sie haben sich nur lustig machen wollen. Und damit Jesus ja nicht zu früh stirbt, gab man ihm noch zu trinken. Das war diesmal kein Betäubungsgetränk wie zu Beginn der Kreuzigung. Dieses Getränk war ein Essigwein. Hier steht zwar Essig, aber es war dieser Essigwein, der mit Wasser vermischt war und viel besser den Durst löschen konnte als Wasser alleine. Das war keine erbarmungstätige Tat, Mitleid mit dem Gekreuzigten, sondern man wollte noch weiter seinen Spott mit ihm treiben und sehen, aha, Elia kommt nicht. Nein, Elia kam auch nicht. Das war auch gar nicht vorgesehen. Jesus sollte sterben am Kreuz. Das war der Plan des Vaters im Himmel. Das war Gottes Plan. Das war der Plan der Dreieinigkeit. Und dann schreit Jesus ein zweites Mal. Während der ganzen letzten Stunden der Gefangennahme hat er nicht einmal geschrien. Ich habe es erwähnt. Und jetzt, wo die Kraft eigentlich völlig erschöpft ist, betet er laut einem Psalm, dass ihn die Umstehenden hören können. Und verschied mit einem lauten Schrei. Denn er hatte jederzeit Macht über sein Leben und das sollte uns bewusst sein. Niemand kann es ihm nehmen, es sei denn, dass er es gibt. Aber wie kann der ewige Gott, der Jesus ja ist, sterben? Weil er auch Mensch war. Benedikt Peter schreibt dazu in die Lehre des Christus, das ist aber kein Zeichen, das habe ich jetzt verblödet. Nach seiner göttlichen Natur ist Jesus leidensunfähig und unsterblich. Der Sohn Gottes hat in seiner menschlichen Natur wirklich gelitten und ist gestorben. Darum spricht die Bibel vom Tod des Sohnes Gottes. Römer 5, Vers 10. Wie ist das möglich? Wie das möglich ist, vermögen wir nicht zu erklären. Menschwerdung, Leiden und Sterben des Sohnes Gottes nennt die Bibel ein Geheimnis. 1. Timotheus 3, 16. Das Bekenntnis hier, nichts zu wissen, ist hier die höchste Erkenntnis, zitiert Benedikt Peters einen anderen. Ja, wir können es nicht erklären. Wir können Gott nicht erklären. Und das Beste ist, wir müssen es auch nicht. Gott ist viel zu hoch für uns. Eine Amöbe kann uns auch nicht erklären. Meine Finger kann mich auch nicht erklären. Auch kein Tier kann mich erklären. Kann sich vielleicht nicht mal erklären, warum ich ihm Futter gebe, obwohl es mich gar nicht leiden kann. Auch wir brauchen Gott nicht erklären. Niemandem. Wir müssen es im Glauben annehmen. Und wenn wir das tun, dann ist die Bibel kein Buch mit 7 Siegeln. Dann wird vieles in uns klar. Dann werden wir auch das Vertrauen in Gott haben, dass er Möglichkeiten hat, an die wir nicht einmal denken. Der Tod von Jesus wurde von noch einem ungewöhnlichen Ereignis begleitet. das wiederum sein vollkommenes Opfer bestätigt. Das war, dass der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzweiriss. Wir müssen uns einmal vorstellen, was dieser Vorhang eigentlich ist. Dieser Vorhang trennte das Heiligtum, das war der Raum, in dem die Schaubrottische, die Menora, also die siebenarmige Leuchter und auch der Räucheraltar standen, vom Allerheiligsten. Im Allerheiligsten sollte eigentlich die Bundeslade stehen, aber die ist wohl bei der Zerstörung des Salomonischen Tempels geraubt worden von den Babyloniern und nicht wieder nach Israel zurückgekommen. Das war jetzt eigentlich ein leerer Raum. Aber dieses Allerheiligste, da sollte der Priester alljährlich einmal reingehen, der hohe Priester, nicht irgendein Priester, um das Sühneopfer für das ganze Volk Israel zu erwirken. Dieser Vorhang, der vor dem Allerheiligsten war, das ist der Vorhang, der zerrissen worden ist, wo keiner reingucken durfte, das ganze Jahr über nicht. Wir müssen uns auch einmal vorstellen, was das für ein Vorhang war, auch so, wie der beschaffen war. Denn die Abmessung dieses Vorhangs, berichtet der Talmud drüber, seine Dicke war eine Handbreit. Eine Handbreit. Vom kleinen Finger bis zum Zeigefinger oder sogar bis zum Daumen. Nicht dieses schmale Ding hier. Eine Handbreit. Das ist kein Vorhang, das ist ein Teppich. Ein doppelter Teppich. Oder hat jemand von euch einen 10 cm Teppich zu Hause liegen? Ich glaube nicht. Und der war auch nicht gerade klein, dieser Teppich. Seine Höhe war 40 Ellen und seine Breite 20 Ellen. Das entspricht ungefähr einer Höhe von 18 Metern und einer Breite von 9 Metern. Wer jetzt schnell im Rechnen ist, der weiß, dass das 162 Quadratmeter sind. Dieser Teppich, 10 cm hoch, hätte nicht Platz in unserer Wohnung gefunden. Selbst wenn wir alle Wände rausgerissen hätten und vom Nachbarn auch noch ein bisschen zugenommen hätten. Denn unsere Wohnung hat 106 Quadratmeter. Ich dachte, unsere Wohnung wäre groß. Der Teppich, dieser Vorhang war größer. Wir sehen, so ein dickes Ding, das zerreißt nicht einfach mal, weil da irgendeine Webnaht falsch war, sondern da ist göttliches Wirken am Werken. Wir können ja mal zu Hause einen Vorhang nehmen, den wir so vor dem Fenster haben, zerreißt den mal. Also wenn er vernünftig gewebt ist, kriegt ihr den nicht kaputt. Der Vorhang, der in der Stiftshütte war und vom Tempel zeugte, von der Tatsache, dass im Zeitalter des Gesetzes der Weg ins Allerheiligste nicht frei war. Denn wenn der Vorhang so groß war, dann hat er auch ordentlich gewogen. Man konnte den nicht so einfach mal hin und her schieben. Der ist nicht vom Wind bewegt worden. Ich denke, es war nicht mal ein Orkan möglich, das Ding wirklich mal ins Flattern richtig zu bringen. Aber Gott hat sich nicht in dieser Zeit des Gesetzes im vollen Segen offenbart und Menschen konnten nicht einfach hinzutreten zu Gott. Das war nicht möglich. Man musste immer ein Opfer haben. Aber durch den Tod Jesu Christi, da wurde dieser Vorhang von oben nach unten zerrissen. Wir haben jetzt die Freimütigkeit, in das Allerheiligste einzutreten, weil das vollkommene Opfer für uns gestorben ist, nämlich um 15 Uhr an diesem gewissen Tag. Da können wir sagen, das Gesetz wurde beendet, der neue Bund hat angefangen. Das Gesetz war vorbei, die Gnade hat begonnen, dass wir jederzeit zu Gott, dem Vater, gehen dürfen, weil Jesus das vollkommene Passahlamm war. Er gab sein Leben freiwillig. Wir können die vielen Schafe mal fragen und Kälber und wer alles gestorben ist, ob die ihr Leben freiwillig für uns gaben. Jesus gab es freiwillig. Kein Zwang. Bis zu seinem Sterben hätte er jederzeit sagen können, nein, er tat es nicht. Und jeder, der das für sich in Anspruch nimmt, kann nun gefahrlos in die Gegenwart des heiligen Gottes treten. Weil er weiß, meine Sünden sind bezahlt. Und jedem, der darum bittet, wird seine Schuld vergeben. Der Zugang ist frei. Geh. Weder Opfer noch Priester noch Altäre und Tempel sind mehr nötig. Wir brauchen keinen menschlichen Mittler mehr, weil Jesus unser göttlicher Mittler ist. Aber wir sehen auch aus der Geschichte, dass der Opferkult bei den Israeliten nicht beiseite getan wurde. So hat der Herr nicht nur den Vorhang zerrissen, sondern auch den Tempel, diese Opferstätte, zerstört bis auf die Grundmauern, dass kein Stein auf einem anderen blieb. Und das mag auch ein Grund dafür sein, wieso bis heute noch nicht wieder ein Tempel an dieser Stelle aufgebaut werden konnte, damit dieser Opferkult nicht von Neuem anfängt. Denn das ist unnötig und von Gott nicht gewollt. Jesus ist Mensch geworden und Gott geblieben. Er war der Einzige, der die Sünden der Welt bezahlen konnte, weil er ohne Sünde war und sein Leben als Menschen ihn als Erlöser ausgewiesen hat. Durch sein Sterben am Kreuz hat er die Erlösung bewirkt und erwirkt. 3 Stunden hat er echte Gottverlassenheit durchleben müssen. Wir Menschen haben zwar Gott verlassen, wir waren aber nicht Gott verlassen. Denn Gott ist uns nachgegangen. Und er hat es auch über uns regnen lassen, ob wir als Gerechte gelebt haben oder als Ungerechte. Also als, bevor wir erlöst waren, bevor wir die Erlösung angenommen haben, hat er es genauso über uns regnen lassen und die Sonne scheinen lassen wie danach. Aber nach dem Tod unseres Herrn haben wir nun den direkten Zugang zum Vater. Wir dürfen direkt zu ihm beten, jederzeit, an jedem Ort, wo wir wollen. Und wir dürfen durch die Gewährdergeburt wirklich Kinder Gottes werden, von Neuem geboren. Und dies alles könnten wir sogar in der Finsternis erkennen, weil wir ja aus der Finsternis kommen. Denn Gott, der Herr, hat es uns offenbart. Wenn du aber glaubst, dass erst deine guten Werke dir Zutritt zu Gott verschaffen, dann hast du einen neuen Vorhang gebracht, der zwischen dir und der Erlösung gezogen wurde. Lasse zu, dass dieser zerrissen wird, bevor es zu spät ist, denn es wird ein zu spät geben. Der Hauptmann, das ist mein 3. Punkt, kam in dieser Finsternis zur Erkenntnis und sah wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wir wissen nicht, ob es da bis zur Bekehrung gereicht hat. Aber er hatte diese Möglichkeit. Er wusste von Jesus, weil er ihn am Kreuz erlebt hat. Er hatte schon Kreuzigungen erlebt. Mindestens 3, nämlich die 2 von den Tschechern und die von Jesus. Und er hat gesehen, wie die anderen gestorben sind. Sie sind erstickt, röchelten vielleicht, aber geschrien hat niemand. Wie gesagt, ein Erstickungstod. Und wenn wir mal einen richtigen Hustenreiz hatten, einen ganz normalen Hustenreiz, dann merken wir schon, wie schlecht wir danach reden können. Und Jesus hat seine Stimme laut erhoben, dass es jeder hören konnte. Der Hauptmann hatte diese Erkenntnis nicht von ungefähr, sondern das war eine Folge zur Nähe des Herrn. Er stand bei dem Kreuz. So wie Petrus erkannte, wer Jesus ist, hat es auch dieser Heide getan. So wie Petrus seine Sünden vergeben wurden, so sind sie auch für diesen Heiden vergeben worden. Wenn er Jesus wirklich als den Sohn Gottes anerkannt hat und sein Leben in dessen Hände legte. Der Hauptmann steht stellvertretend für alle, die vom Vater zum Sohn gezogen wurden. Der Hauptmann hat ebenso wenig wie der Schächer am Kreuz sein Leben geändert, um es dann Jesus zu übergeben. Wir wissen, der eine sagte, wir hängen zurecht hier. Er hat seine Sünde erkannt und bat Jesus, dass er an ihn denken sollte. Vielleicht hat er damit gerechnet, dass seine Qualen in der Hölle nicht ganz so schlimm werden. Und Jesus hat ihm das Paradies daraufhin versprochen. Darum, du musst dich nicht erst ändern, um gerettet zu werden. Du musst dich ändern lassen von Gott. Denn er hat dich bereits gerettet, als er auf Golgatha für dich starb. Denn wie viele Sünden hattest du zu diesem Zeitpunkt getätigt, als Jesus für dich starb? Wer ist von hier und kann sagen, ja, ich hatte so und so viele Sünden vor 2000 Jahren getan? Nicht einer. Weil wir da alle noch nicht gelebt haben. Und da starb Jesus schon für meine Sünden, weil er wusste, wie ich handeln werde. Weil Gott weiß alles. Das, was geschehen ist, das, was geschah und was geschehen wird, er vergisst nichts und er weiß alles. Das Heil, es wird dir dargereicht. Ergreif es. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Du darfst zum Allerheiligsten, du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Du brauchst dich nicht erst ändern. Aber es werden auch noch andere Zeugen namentlich erwähnt. Und welchen Geschlecht sind diese Zeugen? Vornehmlich Frauen. Nämlich die Frauen Maria Magdalena, Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und Joses, sowie Salome. Maria Magdalena ist wohl die bekannteste von den drei. Ihr wurden Geister ausgetrieben. Sie war die erste, die am Grab war und auch geblieben ist. Maria, dann die nächste, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses. Das könnte die Mutter von Jakobus, dem Sohn des Alpheus, gewesen sein. Es gab ja mehrere Jakobus unter den Aposteln. Und dann war da noch Salome, die Mutter von Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, also Salome, die Frau des Zebedäus, die für ihre Söhne wollte, dass er, der Herr, sie rechts und links von ihm sitzen lässt. Wieder werden Frauen als Zeugen erwähnt, nicht Männer, obwohl die Aussagen einer Frau zur damaligen Zeit gar kein Gehör fanden. Eine Zeugenaussage einer Frau hatte so viel Wert wie bei uns eine Zeugenaussage eines Kindes von 3 Jahren. Keins. Wieder einmal fehlen die Männer am Kreuz. Wir lesen nur von Johannes, der am Kreuz stand, als Jesus ihm seine Mutter Maria anvertraute. Das lesen wir in Johannes 19, 26 bis 27. Und in dieser Art der Zeugenbenennung erkennen wir aber wirklich wieder die Wahrheit des Berichtes des Evangeliums. Denn wenn sich das einer ausgedacht hätte, dann hätte er Zeugen gewählt, die man auch in Anführungsstrichen ernst nimmt. Niemand hätte sich so etwas ausgedacht. Und Gott hat es aber niederschreiben lassen. Genau so. Der Hauptmann war wieder mitgekreuzigt in der Nähe von Jesus. Und diese beiden haben sicherlich nicht viel gewusst. Sie haben nicht so viel gewusst über Jesus wie die Jünger, die Jesus erlebt haben, wie die Apostel, die immer mit Jesus waren. Aber auch die Jünger, die Jesus verlassen haben, als er diese harte Rede tat. Der Hauptmann sah Jesus nur am Kreuz, wie er für seine Peiniger betete, wie er seine Mutter in die Obhut des Jüngers Johannes gab, aber auch wie er dem Sünder neben ihm das Paradies versprach, nachdem dieser sich demütig an Jesus gewandt hat und seine Schuld anerkannte. Nach dem Tod Jesu erkannte der Hauptmann, wen er da vor sich hatte. Und er bezeugte es. Wahrlich, das ist der Sohn Gottes. Die Frauen sind es, die Jesus sterben und Tod bezeugen. Und sie werden es sein, die auch seine Auferstehung als Erste bezeugen. Kommen wir zum Schluss. Gott hat das Urteil vollstreckt, das über die sündige Welt verhängt war. Aber wir Menschen mussten es nicht ertragen, denn Jesus hat es auf sich genommen. Wie es in dem Lied heißt, für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht, ich weiß, mir ist vergeben, ja. Er ist an unserer Stelle bestraft worden, schlimmer als wir es uns vorstellen können. Der Sohn Gottes hat die echte, die völlige Gottverlassenheit erlebt, weil der Vater sich von ihm abwenden musste. Das können wir Menschen uns nicht vorstellen, oder? Durch seinen Tod ist die Trennung von Gott und uns verursacht. Durch unsere Sünden, durch den Vorhang am Allerheiligsten symbolisiert, zerrissen. Von oben bis nach unten. Da ist keine Schwelle, die überschritten werden muss. Es gibt kein Hindernis mehr, um zum Vater zu kommen. Denn meine Schuld, deine Schuld ist am Kreuz bezahlt worden. Obwohl ich oft noch bei den Spöttern stehe, wie es auch weiter in dem Lied heißt. Aber Gott im Himmel ist es, der mich zu Jesus gezogen hat. Es ist nicht meine eigene Kraft gewesen. Und sie wird auch dich zu Jesus ziehen. Aber du musst diesem Zug auch nachgeben. Und wenn du es zulässt, keinen neuen Vorhang zwischen dir und Gott zu bringen, der auf deine Werke beruht, dann wirst du Ewigkeit leben mit Gott. Und Gott wird dich nicht verlassen. Nie mehr. Amen. Wir sind dann zum Schluss des Gottesdienstes gelangt. Wollen wir noch einmal aufstehen zum Gebet? Großallmächtiger Gott, du hast dich von dem größten Sünder der Welt abgewandt. Und das war dein Sohn Jesus Christus. Nicht, weil er die Sünden begangen hat, sondern weil er meine Sünden, weil er unser aller Sünden auf sich genommen hat. Alle Sünden, Herr, hast du bezahlt. Aber nicht alle Menschen haben dies im Leben angenommen. Aber jetzt ist noch Zeit, dass diese Gnade ergriffen werden kann. Hilf uns, dass wir den Menschen davon erzählen, dass noch viele zu dir kommen. Herr, wir wissen nicht immer, wie wir es machen sollen. Aber du hast uns deinen Geist geschenkt, dass wir es können. Wir müssen nur auf dich vertrauen, auch jetzt. In allem müssen wir auf dich vertrauen. Wir danken dir für die Familie Achmel, wo wir sehen, was dein Vertrauen bewirkt und dass sie jetzt einen besseren Zustand hatten, als wie vor ein paar Monaten, als sie noch auf der Flucht mehr oder weniger waren vor den hiesigen Behörden. Dass sie jetzt eine Ruhe in dir gefunden haben, die wir auch jetzt schon finden dürfen. Du bist für uns gestorben am Kreuz, damit wir leben dürfen. Und du wirst auch auferstanden, wie wir später noch lesen werden, damit du bestätigst oder damit bestätigt wird, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Wir danken dir für das alles, was du auf dich genommen hast, um uns zu retten. Und wir können dir gar nicht genug danken, aber wir haben die Ewigkeiten Zeit dazu. Darum gehört dir die Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen.